Pascal und der Puppenspieler von Bernhard Montour. Gelesen, naja, von mir. Es war ein kalter Winter und die Landschaft lag unter einer dichten Schneedecke, was in der Gegend, in der Pascal lebte, nicht oft vorkam. Für den Weihnachtsmarkt in der Stadt war es genau das richtige Wetter und der Glühwein floss in Strömen. Die vielen festlich geschmückten Buden auf dem Markt machten ein gutes Geschäft. An den Bratwurstbuden bildeten sich lange Schlangen. Ja, es kam vor, dass die Würste ausgingen und der Glühwein heimlich mit heißem Wasser gestreckt wurde, was aber keiner bemerkte. Hauptsache, der Wein war heiß. In der Luft lag diese besondere, nur auf Weihnachtsmärkten vorkommende Geruchsmischung aus gebrannten Mandeln, Bratwürsten, süßlichen Glühwein und Bratfischdunst. Untermalt wurde das Geschehen mit lauter Weihnachtsmusik. Und da jeder Budenbesitzer den Ehrgeiz besaß, eigene Weihnachtslieder aus seinen Lautsprechern in den kalten Winterhimmel zu senden, mischten sich die Gesänge in einen unverständlichen Liederbrei, bei dem man nur selten eine Textzeile verstehen konnte. Da die meisten Besucher aber diese Lieder schon seit ihrer Kindheit kannten, ergänzten sie die unverständlichen Teile der Lieder automatisch in ihren Köpfen. Pascal schlenderte über den Markt. Er schaute mal hier, mal dort. In der einen Hand hielt er eine große Portion Zuckerwatte, in der anderen Hand ein Brötchen mit einer Bratwurst und mit einem dicken Streifen Senf. Er naschte abwechselnd an der Bratwurst und an der Zuckerwatte, was wohl nur ein junger Magen aushalten kann. Er fuhr mit dem großen Karussell, das ihn hoch in den mittlerweile dunklen Winterhimmel trug. Wenn er die Augen zusammenkniff, verwandelten sich die bunten Lichter unter ihm in bunte Streifen. Leicht schwindelig stieg Pascal aus der Gondel und setzte seine Erkundung des Weihnachtsmarktes fort. Er kam in einen etwas ruhigeren Teil des Marktes, wo die Buden mit dem Holzspielzeug und den selbstgestrickten Pullovern und Mützen ihren Platz hatten. Etwas am Rande sah er einen alten Bauwagen, auf dessen Dach eine bunte Schrift flackerte. Der Puppenspieler Ronaldo Monti. Als er näher kam, sah er, dass der Bauwagen mit so viel Farbe gestrichen war, dass man die einzelnen Farben nicht mehr unterscheiden konnte. Dazu kam, dass Sonne, Regen und der Frost die Farbe in Schuppen von dem hölzernen Untergrund gelöst hatte. Es sah aus, als hätte der Wagen eine bunte Schuppenhaut und wäre ein rechteckiger, bunter, alter Drache. Auf dem Bauwagen war eine kleine Bühne aufgebaut, von der einige Holzbänke standen, auf denen dick eingepackte Kinder saßen und mit großen Augen die Erlebnisse von Kasperl und seinen Freunden verfolgte. Um die Abenteuer von Kasperl spannend zu finden, war Pascal schon zu alt geworden. Was ihn aber zum Bleiben und Zuschauen veranlasste, war die Stimme, nein, die Stimmen des unsichtbaren Puppenspielers. Sie waren so unterschiedlich wie die Puppen und Pascal hatte den Eindruck, hinter der Bühne müssten 4 oder 5 Puppenspieler agieren. Pascal wartete bis zum Schluss der Vorstellung, die mit viel Applaus der kleinen Zuschauer endete, und schaute vorsichtig hinter den roten Vorhang. Vor der geöffneten Tür des Bauwagens, aus der es wunderbar nach Kakao roch, saß ein alter Mann auf einem mit Rot und Samt bezogenen Ohrensessel, bei dem der Samt und die Farbe nur noch zu ahnen war. »Was machst du hier?« rief der Mann. »Die Vorstellung ist zu Ende. Mach, dass du weiterkommst.« Pascal nickte erschrocken und sagte, »Entschuldigung, ich wollte nur schauen, wie viele Puppenspieler hinter dem Vorhang sind. Wo sind denn die anderen? Ich habe niemanden weggehen sehen.« Der alte Mann lächelte stolz, als er nun freundlicher sagte, »Na, hier bin nur ich, mein Junge. Möchtest du einen heißen Kakao?« »Ja, danke«, sagte Pascal. »Dann setz dich in meinen Sessel, ich hol dir eine große Tasse Kakao.« Pascal setzte sich in den großen Sessel, der sehr bequem war und merkwürdigerweise nach Meer roch. Es war dieser kaum zu beschreibende Geruch nach Salz, Algen und Wind. Pascal kannte diesen Ausdruck, denn er war schon oft am Meer. Aber nun saß er auf einem Weihnachtsmarkt auf einem alten Sessel und, wenn er die Augen schloss, hätte er schwören können, das Meer zu hören. Ehe Pascal weiter über diese merkwürdige Situation nachdenken konnte, kam der alte Mann mit einer großen weißen Tasse mit dampfendem Kakao wieder. »Hier, junger Mann, das wird dich wärmen«, sagte er, während er Pascal die Tasse reichte. Pascal bedankte sich und begann leicht schlürfend den heißen Kakao zu trinken. Der alte Mann nahm einen rostigen Klappstuhl, setzte sich Pascal gegenüber und stellte sich vor. »Mein Name ist Roland Meyer und ich bin Puppenspieler. Und wie heißt du?«
»Ich heiße Pascal und gehe zur Schule.«
»Ich habe eine Frage. Auf dem Dach Ihres Wagens steht Ronaldo Monti. Sind Sie das nicht?« fragte Pascal.
»Doch, aber ich dachte, Rolando Monti klingt für einen Puppenspieler irgendwie besser als Roland Meyer. Und Meyer noch nicht mal mit Y, verstehst du?«
Roland lächelte ein wenig verlegen.
»Du darfst mich Roland nennen«, fügte er noch hinzu.
»Ja, klar, verstehe ich. Und du spielst all diese verschiedenen Figuren wirklich selbst?« fragte Pascal noch einmal nach.
»Aber ja doch. Und nicht nur das. Ich stelle auch alle meine Puppen selbst her, entweder aus Stoff oder aus Holz. Die meisten sind aus Holz geschnitzt. Und ich stelle immer nur eine Puppe her, niemals zwei, denn sie sind wie die Menschen, einmalig.«
Jetzt, wo Roland es erzählte, fiel Pascal auf, dass es nicht nur die vielen unterschiedlichen Stimmen waren, sondern auch das besondere Aussehen der Kasperlepuppen war, das ihm zum Zuschauen veranlasst hatte. »Sie sind wirklich sehr schön. Darf ich Sie mal von Namen sehen?« fragte Pascal.
Roland zögerte und sagte dann schließlich, »Ja, vielleicht ein nächstes Mal, wenn du Lust hast, wiederzukommen. Jetzt ist es Zeit, dass du nach Hause gehst.«
Roland stand auf und gab Pascal seine Hand und sagte, »Es hat mich sehr gefreut, deine Bekanntschaft zu machen, und ich hoffe, ich werde dich wiedersehen.« Pascal bedankte sich für den leckeren Kakao und versprach, am nächsten Tag wiederzukommen. Zu Hause im Bett träumte er von einem roten Samtsessel, der mit einem großen gelben Segel ausgestattet mit ihm über die Weltmeere gesegelt war. Pascal beeilte sich mit seinen Hausaufgaben und rannte schnell zum Weihnachtsmarkt, um den Puppenspieler wieder zu besuchen. Er hatte ein paar Stücke Kuchen vom Wochenende eingewickelt, um Roland eine Freude zu machen. Roland freute sich sehr über den Kuchen und kochte dazu einen wunderbaren Kakao. Dann fragte Roland, »Die nächste Vorstellung beginnt gleich. Möchtest du zuschauen und mir ein wenig helfen?«
»Ja, das würde ich gerne. Was kann ich denn machen?« fragte Pascal aufgeregt.
»Nun, du kannst den Vorhang öffnen und mir die Puppen abnehmen, wenn ich sie nicht mehr brauche. Aber du musst wirklich sehr vorsichtig mit ihnen umgehen. Denke daran, es gibt sie nur einmal«, sagte Roland. Und so geschah es. Nach einem Trommelwirbel, der aus einem alten Kassettenrekorder kam, zog Pascal vorsichtig den Vorhang zur Seite und Roland spielte, wie schon hunderte Male zuvor, das Stück »Kasper, das Krokodil und der Wachmeister«. Aber er spielte es mit so viel Begeisterung, als wäre es das erste Mal. Pascal hielt jedes Mal, wenn ihm Roland eine Puppe reichte, den Atem an und nahm die Puppe vorsichtig in beide Hände und legte sie auf seinen Platz, die ihm Roland zuvor gezeigt hatte. Herr Kasper hatte gesiegt und der Beifall der Zuschauer brandete auf. Pascal schloss den Vorhang. Dann ging Roland zu den Zuschauern mit einem alten, verbeulten Schlapphut in der einen Hand und in der anderen Hand hatte er den Kasperle, der sich bei jedem Geldstück, das in den Hut gelegt wurde, verbeugte. Bei Geldscheinen verbeugte er sich besonders tief und warf den Gebern eine Kusshand zu. Roland ließ ihn »Danke, danke, ihr lieben Leute« rufen. Er kam mit vielen kleinen und großen Münzen, aber auch ein paar kleinen Geldscheinen im Hut wieder, zählte die Einnahmen und nickte zufrieden. Roland bat Pascal in den Wagen und sagte, »Ich werde etwas kochen, wenn du möchtest.«
»Was gibt's denn?« fragte Pascal.
»Setz dich und lass dich überraschen«, rief Roland ihm zu, der schon halb in dem Wagen verschwunden war. Als Pascal den Wagen betrat, der innen größer schien, als es von außen zu erwarten war, kam er aus dem Staunen nicht heraus. An den Wänden und an der Decke des Wagens waren Dutzende und Aberdutzende von großen und kleinen Puppen aufgehängt.
Sie sahen in dem warmen, weichen Licht so unglaublich lebendig aus, dass Pascal sich unwillkürlich leicht verbeugte und einen guten Abend wünschte. Und er hätte sich nicht gewundert, wenn ein vielstimmiger Chor der Puppen ihnen geantwortet hätte. Roland hantierte in der kleinen Kochnische herum und Pascal setzte sich wieder in den roten Samtsessel, der nun am hinteren Teil des Wagens stand. Pascal schaute sich im Wagen um. Neben dem Sessel stand ein brauner Tisch und der rostige Klappstuhl, den er schon kannte. Er konnte an der Wand gegenüber dem kleinen Fenster ein schmales Bett erkennen. Sonst ähnelte der Raum einer Schreinerwerkstatt. Vor dem Fenster stand eine Werkbank mit einem schon ein wenig rostigen blauen Schraubstock und an den wenigen freien Flächen an den Wänden waren ordentlich sortiert verschiedene Werkzeuge zu sehen. Unter der Werkbank sah Pascal eine Seemannskiste mit dicken eisernen Beschlägen. Sie war mit einem großen silberfarbenen Schloss gesichert. An der Decke hing eine Art Kronleuchter, der den Raum in das warme, gelbliche Licht tauchte. Roland kam mit dem Essen. Er brachte in zwei großen Suppenschüsseln eine rote Bohnensuppe mit viel Fleisch und Kartoffeln. Er setzte sich an den Tisch und sagte, »Ich hoffe, die Suppe schmeckt dir. Es ist ein altes Rezept von meiner Großmutter.« Pascal probierte die Suppe, die nicht nur herrlich duftete, sondern auch wunderbar schmeckte. Sie saßen sich eine ganze Weile stumm gegenüber und löffelten die heiße Suppe. Der kalte Winter war draußen und ganz, ganz weit weg. Als Pascal nicht mehr konnte und er sich in den Sessel zurücklehnte, fragte er Roland, »Wie bist du zum Puppenspieler geworden und warst du schon immer ein Puppenspieler?« Roland stopfte sich seine gebogene, dunkelbraune Pfeife und zündete sie mit einem Streichholz an. Im Wagen verbreitete sich ein Geruch nach Honig und Vanille. Roland musterte Pascal mit seinen hellen Augen, die irgendwie nicht zu seiner alten Erscheinung passen wollten, und begann seine Geschichte mit den Worten, die schon seit Menschengedenken zu Beginn von Geschichten gesagt wurden. Es war vor langer, langer Zeit. Ich war jung und wollte die Welt sehen. Meine Eltern, besonders mein Vater, hatten gehofft, dass ich eine Schreinerlehre absolvieren würde und dann den elterlichen Betrieb weiterführen könnte. Aber ich ging mit 16 zur Handelsmarine und wurde Matrose. Mein Weg führte mich rund um den Globus. Ich sah all die Städte mit den so geheimnisvollen Namen wie Timbuktu, Tanger, Shanghai oder Rio de Janeiro und viele, viele andere. Damals dauerten die Fahrten auf See noch Wochen, bis man am Ziel war. Auch die Zeit, in der die Schiffe im Hafen lagen, war sehr viel länger als heute. Es war nicht ungewöhnlich, dass wir 2 Wochen und oft auch einen Monat im Hafen lagen, um auf Ladung zu warten. Da war viel Zeit totzuschlagen. Zu dieser Zeit begann ich zu schnitzen. Zuerst schnitzte ich aus Langeweile, Muster in kleine Holzstücke. Dabei beobachtete mich unser Smoothie, so heißt der Koch auf einem Schiff. Er war ein wahrer Meister der Schnitzkunst. Paul, so hieß der Koch. Alle nannten ihn Paul Plauze, wegen seines standesgemäß riesigen Bauches. Er konnte gewöhnliche Tomaten und Radieschen in Rosen verwandeln oder Mohrrüben in Palmen. Auch seine lebensechten Gesichter, die er aus Kartoffeln schnitzte, waren berühmt. Ich übte an diesen und anderen Gemüsesorten und wurde mit der Zeit immer besser und durfte, wenn ich keine Wache hatte, Paul in der Küche helfen. Dann versuchte ich mich an Holz. Das war viel, viel schwerer. Ich lernte viel über Holzsorten und deren Lagerung. Es macht eben einen sehr großen Unterschied, ob man mit Lindenholz oder mit Holz der Zwirbelkiefer schnitzt. In den Tagen und Nächten, wenn draußen der heulende Sturm und mit die meterhohen schwarzen Wellen mit dem Tod verhandelten, ob er uns schon heute holen könnte oder er sich noch ein wenig gedulden müsse, half mir die Schnitzerei, die Angst zu mildern. Meine erste Puppe schnitzte ich in einer solchen angstvollen Sturmnacht. Roland griff hinter sich an die Wand und zeigte dem atemlos lauschenden Pascal die Sturmpuppe. Das Gesicht der Puppe spiegelte die hilflose Angst, die Roland damals empfunden hatte, so intensiv wider, dass Pascal den Blick abwenden musste. Er konnte die weit aufgerissenen, ängstlichen Augen und den stummen, hilflos schreigeöffneten Mund nicht länger anschauen. Roland legte seine große, schwarme Hand auf den Arm von Pascal und sagte, »Du brauchst dich nicht zu fürchten. aber du hast nun einen kleinen Eindruck von der Macht der Puppen bekommen. »Oh, es ist schon spät geworden«, rief Roland, als er auf die Wanduhr schaute. »Morgen erzähle ich dir von meiner ersten Puppenvorstellung, wenn du möchtest.« Pascal nickte stumm, verabschiedete sich und rannte schnell den Weg nach Hause und hoffte, dass er keiner Sturmpuppe begegnen würde. Er kam etwas später nach Hause, als es mit seinen Eltern vereinbart war, und seine Mutter fragte, wo er denn so lange gewesen war. Pascal erzählte aufgeregt, dass er bei den Puppenspielern auf dem Weihnachtsmarkt war und er bei einer der Aufführungen sogar mitgeholfen hatte. Seine Mutter war einverstanden, dass er in der nächsten Zeit zu dem Puppenspieler gehen durfte, aber bis spätestens 8 Uhr zu Hause sein sollte. Pascal versprach, pünktlich zu sein. Es war kurz vor 4, als Pascal wieder bei Roland im Bauwagen saß und gespannt auf die weiteren Erzählungen von ihm erwartete. Roland goss Pascal eine Tasse Kakao ein und sich ein großes Glas Tee mit Rum. Dann fuhr er mit seiner Geschichte fort. »Wir lagen vor einer abgelegenen Insel in der Südsee, vor der wir vor Anker gegangen waren, um einen Motorschaden zu reparieren. Auf dieser Insel gab ich meine erste Puppenvorstellung, und das kam so. Ich und die Kameraden, die frei hatten, fuhren mit einem kleinen Motorboot auf die Insel, die unbewohnt schien, und um uns ein wenig umzusehen und die Füße zu vertreten. Die Insel war bedeckt mit einem undurchdringlichen Dschungel, der wie ein grünes Eidotter wirkte in dem schneeweißen Strandring, der die Insel umgab. Wir badeten ausgelassen im Meer, dann sammelten wir trockenes Holz und zündeten in der Dämmerung ein großes Lagerfeuer am Strand an. Alle saßen im Kreis um das Feuer, und Knut Hansen, der den Spitznamen Trubadix trug, spielte auf der Gitarre und sang mehr laut als schön alte Seemannslieder. Natürlich wurde die Flasche auch mit hochprozentigen durch die Runde gereicht. Ich trank zu dieser Zeit noch kein Alkohol und war deshalb noch wach, als der Rest der Truppe sich schon heftig schnarchend in den warmen Sand gelegt hatte. Ich hatte ein Stück Treibholz, an dem ich so herumschnitzte und in die langsam kleiner werdenden rötlichen Flammen schaute. Dann vernahm ich ein Geräusch, das aus dem monotonen Meeresrauschen herausstach. Es hörte sich an, als wenn zwei Metallteile aneinander schlagen. Ich sah mich um und sah die wild bemalten Gestalten, die mit langen Messern und Schweren bewaffnet waren und die einen immer enger werdenden Kreis um unser Feuer zogen. Wahrscheinlich hatten sich zwei Messer oder Speerspitzen versehentlich berührt und so das klirrende Geräusch, das ich gehört hatte, verursacht. Er schüttelte heftig den pfeifend schnarchenden Knut, der neben mir lag. Der setzte sich noch vom Alkohol benebelt auf und begann sofort wieder laut gröhlend zu singen. Die Gestalten wichen vor Schreck einige Schritte zurück, um dann aber schnell mich, Knut und die Schläfer zu überwältigen und in Fesseln zu legen. Wir wurden in einer langen Reihe in den Dschungel geführt und als wir ein Dorf erreichten, in einen Bambuskäfig gesperrt. Ängstlich starrten wir durch die Bambusstäbe und beobachteten, wie sich die Wilden um einen riesigen Krieger scharten, der offensichtlich der Anführer war. Nach langer Zeit eines lautstarken Palavers kam der Anführer an den Käfig und schaute uns mit großen, drohenden Augen an. Er schrie uns an. Natürlich verstand keiner von uns auch nur ein Wort von dem, was der wilde Kerl schrie, aber alle verstanden staudernd die Geste, die er immer wiederholte. Er deutete mit einer schnellen, scharfen Bewegung seiner rechten Hand an, dass er uns die Köpfe abschneiden möchte. Ich beobachtete den großen Mann genau und begann ihn aus dem Stück Holz zu schnitzen, das ich noch bevor wir gefesselt wurden zusammen mit meinem Schnitzmesser in meiner Hosentasche gesteckt hatte. Ich quetschte mich nah an die Bambusstäbe, um so viel wie möglich vor dem Licht des Feuers, das die ganze Nacht brannte, mitzubekommen. In der Morgendämmerung war ich fertig. Ich zeigte die Puppe, die ungefähr 20 cm groß war, bei einem furchtsam blickenden Kameraden. Und trotz der bedrohlichen Situation, in der wir uns befanden, fingen alle laut und herzlich an zu lachen. Ja, sie bekamen richtige Lachkrämpfe und wälzten sich keuchend vor Lachen am Boden. Erstaunt kamen unsere Bewacher näher, um zu schauen, warum ihre Gefangenen so ausgelassen lachten. Ich streckte ihnen die Puppe ihres Anführers durch die Bambusstäbe entgegen und Sekunden später kullerten auch sie vor Lachen vor unserem Käfig herum. Immer mehr der Wilden kamen und sie verfielen wie die anderen vor ihnen in heftige Lachkrämpfe.
Zuletzt kam ein ratlos und böse schauender Häuptling an den Käfig.
Aber auch er konnte ein heftiges Lachen nicht unterdrücken. Er öffnete die Käfigtür und lachend machte er uns mit Gesten klar, dass er uns einlud, ein Fest mit ihm und seinem Stamm zu feiern. Am nächsten Morgen verließen wir die Insel nach einer langen Nacht als Freunde der Bewohner der Insel.
»Du wirst dich sicherlich fragen, wie ich das mit einer Puppe geschafft habe«, sagte Roland zu dem angespannt lauschenden Pascal.
Der nickte, aber Roland sagte, »Morgen werde ich dir die Puppe zeigen. Aber jetzt ist es Zeit, nach Hause zu gehen.«
Pascal bettelte noch ein wenig, ob er nicht wenigstens eine Erklärung bekommen könnte. Aber Roland schüttelte lächelnd den Kopf und sagte, »Kennst du die Mutter aller Geschichten?«
»Nein«, sagte Pascal, »kenne ich nicht. Es sind die Geschichten aus Tausend und einer Nacht. Und das Geheimnis dieser Geschichten ist, dass der Erzähler, in diesem Fall war es eine Erzählerin, die brennende Neugierde, wie die Geschichte weitergeht, bei ihrem Zuhörer immer weiter flackernd brennen ließ«, erklärte Roland.
»Nun aber ab nach Hause mit dir«, sagte der Puppenspieler, schob Pascal aus dem Wagen und winkte ihm nach, bis er ihn im Menschengewirr des Weihnachtsmarktes aus den Augen verlor.
Pünktlich um 4 Uhr klopfte Pascal, von Neugierde schon ganz ungeduldig, an die Tür des Bauwagens. Aber nichts rührte sich im Inneren des Wagens. Erst nach vielem Klopfen und Rufen öffnete sich knarrend die Tür.
Roland schaute missmutig drein und sagte, »Pascal, ich bin müde und habe keine Lust, heute alte Geschichten zu erzählen. Komm morgen wieder oder besser übermorgen.«
Pascal war enttäuscht und auch ein wenig wütend. Hatte er sich doch so beeilt, pünktlich bei Roland zu sein. In diesem Moment holte Roland die Häuptlingspuppe, die er hinter seinem Rücken versteckt hatte, hervor. Pascal schaute die Puppe an, holte tief Luft und begann, zuerst leise kichern und dann immer lauter an zu lachen. Als er dann völlig atemlos in dem roten Sessel saß, dem grinsenden Roland gegenüber, sagte Roland, »Siehst du, du warst enttäuscht und auch ein wenig wütend. Aber dennoch musstest du so heftig lachen. Und wo sind die Wut und die Enttäuschung hin? Weg sind sie. Denn wenn man lacht, kann man nicht gleichzeitig zornig sein. Und Lachen ist wie Weinen, Gähnen oder sich am Kopf kratzen, unwiderstehlich ansteckend. Jetzt hast du am eigenen Leibe erfahren, wie es den wilden Kriegern damals auf der Insel gegangen ist. Mit dem man so herzlich lacht, dem schneidet man nicht den Kopf ab.«
Mit zusammengekniffenem Mund, um nicht schon wieder einen Lachanfall zu bekommen, betrachtete Pascal die Lachpuppe. Sie zeigte den Häuptling mit einem strahlenden, lachenden Gesicht, wie er in gekrümmter Pose sich vor Lachen auf die Schenkel klopft. Pascal musste die Puppe wieder weglegen, denn er spürte, wie das Lachen kribbelnd wie Brauseperlen schon wieder in ihm hochstieg. Roland zündete sich zufrieden seine Pfeife an und erzählte seine Geschichte weiter.
»Nach diesem Erlebnis auf der Insel war ich ein angesehener Mann in der Mannschaft. Ich wurde gebeten, Puppen von den Lieben daheim zu schnitzen. Diese Puppen, die ich nach Fotos und ausführlichen Beschreibungen schnitzte, trösteten die Seemänner während der langen Zeit auf See. Oder ich musste von den Seeleuten selbst Puppen anfertigen. Die gaben dann die Puppen ihren Angehörigen, sodass die besser die lange Zeit der Trennung überwanden. Ich hatte mit der Zeit meine Begabung, Gefühle in Holz zu schnitzen, perfektioniert. Als ich 40 Jahre alt war, bekam ich mein Kapitätspatent. Mein erstes Schiff, auf dem ich Kapitän war, hieß Poseidon. Und zwar ein Containerschiff, mit dem ich die Weltmeere befuhr. Den Sessel, auf dem du sitzt, bekam ich damals als Abschiedsgeschenk von meiner Mannschaft, als ich auf einen riesigen Erdölfrachter wechselte. Bei gutem Wetter stellte ich den Sessel auf das Vorderdeck, lehnte mich zurück und schaute stundenlang auf die Horizontlinie, wo der Platz zwischen Himmel und Erde so verdammt knapp wird. Geschnitzt habe ich in der Zeit kaum noch. Es war einfach keine Zeit dafür, denn so ein Kapitän hat eine riesige Verantwortung zu tragen für das Schiff und seine Mannschaft. Die Zeit verging und ich erreichte die Altersgrenze für Schiffskapitäne und wurde ausgemustert. Ich versuchte mich als Kneipenwirt in Hamburg, aber da ich zu oft mein bester Kunde war, dauerte es nicht lange und ich war bankrott. Das war die Zeit, als ich wieder begann, neue Puppen zu schnitzen. Und mit den alten Puppen in der Seemannskiste dort
Roland zeigte auf die Kiste unter der Werkbank, hatte ich schnell genug Puppen zusammen und begann, Puppenvorstellungen zu geben. Naja, und das mache ich, wie du weißt, bis heute. Und es macht mir immer noch sehr, sehr viel Freude. Roland stand mühsam auf und schlurfte zu der Seemannskiste, öffnete das Schloss und holte eine Puppe heraus. Es war eine Puppe, die zwei Gesichter hatte. Die eine Hälfte war ein lustig lachendes Gesicht und beim Betrachten der Gesichtshälfte wollte schon wieder ein kullerndes Lachen aus Pascals Hals herauskommen. Aber die andere Hälfte zeigte ein von Leid und Trauer zerfurchtes Gesicht und Pascal musste mit den Tränen kämpfen. Roland hielt Pascal die Puppe hin und sagte, »Pascal, ich möchte diese Puppe zu Weihnachten schenken und ich habe auch noch ein Abschiedsgeschenk für dich, denn morgen geht dir der Weihnachtsmarkt zu Ende und ich werde weiterziehen.« Er gab Pascal eine Schatulle, in der ein wunderbar verziertes Schnitzmesser lag. »Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dich kennenlernen durfte«, sagte Roland und strich Pascal zärtlich über den Kopf. Pascal fragte Roland, ob er denn im nächsten Jahr wieder mit seinem Wagen auf dem Weihnachtsmarkt sein würde. Roland zuckte mit den Schultern und sagte, »Wer weiß schon, was in einem Jahr sein wird. Gib mir deine Adresse, ich werde dir schreiben, wenn ich weiß, ob ich wieder hier in dieser Stadt auf dem Weihnachtsmarkt sein werde.« Pascal schrieb seine Adresse in ein altes, zerflattertes Schulheft und verabschiedete sich traurig. Er wusste, er würde den alten Mann mit dem Bauwagen, mit seinen Puppen, Geschichten und dem köstlichen Kakao vermissen. Er sollte Ronaldo Monti alias Roland Meyer nie wiedersehen. Kapitel 2. Es waren viele Jahre vergangen. Pascal war schon ein junger Mann geworden. Da erhielt er zwei große Pakete. Der Absender lautete Roland Meyer, Los Santos, Panama. Pascal hatte schon eine kleine Ewigkeit nicht mehr an den Puppenspieler gedacht. Das Erwachsenwerden ist eine anstrengende Angelegenheit. Da bleibt nicht viel Zeit, um zurückzuschauen. Nur um die Weihnachtszeit herum erinnerte er sich manchmal an den alten Mann und seine Geschichten. Er öffnete die Pakete, die vollgestopft mit Puppen waren, und las den Brief, der obenauf in einer der Kisten lag. »Mein lieber Pascal, ich habe oft und gerne an unsere kurze Zeit auf dem Weihnachtsmarkt in meinem Bauwagen gedacht. Du musst jetzt schon ein erwachsener Mann sein und ich hoffe, es geht dir gut. Wenn du diesen Brief liest, bin ich schon lange im Himmel. Jedenfalls hoffe ich das. Denn der größte aller Puppenspieler hat beschlossen, dass seine alte Puppe Roland Meyer ausgespielt hat. Es hatte sich schon eine Weile angekündigt, dass ich meine Rolle nicht mehr lange spielen werde können. Und so verblieb mir genug Zeit, dir meine schönsten Puppen zu senden und dir Lebewohl zu sagen. Hast du noch die Zwei-Gesichter-Puppe? Pascal musste unwillkürlich nicken. Er hatte sie in einer Kiste auf dem Dachboden mit dem Schnitzmesser verstaut und war nun froh, dass er sie nicht bei diversen Umzügen entsorgt hatte. Er las aufgeregt den Brief von Roland weiter. »Wenn ja, dann leg sie zu den anderen Puppen. Denn Puppen halten länger, wenn sie Gesellschaft haben, fast so wie bei Menschen. Nun hoffe ich, dass du einem alten Mann verzeihst, dass ich dir meine Puppenfamilie ohne Einladung ins Haus geschickt habe, aber es musste am Ende schnell gehen. Vielleicht freust du dich ja auch über den unerwarteten Familienzuwachs. Ich hatte einen Traum, den ich immer und immer wieder geträumt habe. In dem Traum warst du ein berühmter Puppenspieler, der den Menschen viel Freude in die Herzen gezaubert hat. Nun ja, es war ein Traum, aber wer kann schon sagen, woher die Träume herkommen? Da müsste man ja ein Traumfänger sein.« Pascal musste lächeln, als ihm der kleine Traumfänger Max wieder einfiel, den er aus seiner Jugend herkannte. »Ich weiß, woher die Träume kommen, mein alter Freund«, murmelte Pascal leise lächelnd vor sich hin. Dann las er den Brief zu Ende. »Mein lieber Pascal, ich wünsche dir ein langes und glückliches Leben. Bitte sei nicht traurig, dass ich nicht mehr auf der Bühne des Lebens stehe. Für jeden geht die Spielzeit mal vorbei, und es ist auch gut so. Schafft es doch Platz für die neuen Spieler. Es grüßt dich ein letztes Mal, der Puppenspieler Ronaldo Monti.« Pascal legte den Brief gerührt zur Seite und schaute sich seine neue, alte Puppenfamilie an. Sie waren die besten Puppen, die Roland in seinem langen Leben als Puppenschnitzer erschaffen hatte. Natürlich war die Sturmpuppe und der lachende Häuptling mit von der Partie, aber auch viele Puppen, die er noch nie gesehen hatte, lagen nun vor ihm auf dem Boden. Sie sahen ihn irgendwie erwartungsvoll an, als wollten sie sagen, »Na, Was wollen wir spielen?« Pascal schüttelte energisch den Kopf und legte die Puppen sorgsam in die Pappkisten und trug sie auf dem Dachboden. Die zwei Gesichterpuppe legte er, wie von Roland gewünscht, zu den anderen Puppen. Dann raste Pascal weiter durch sein Leben und die Puppen gerieten in Vergessenheit. Kapitel 3. Es war Anfang Dezember und ein kalter Nordwind trieb die Menschen von den Straßen. Pascal war an der Schwelle des Alters angelangt und die Welt um ihn hatte sich sehr verändert. Natürlich nicht auf einmal, sondern mal schneller, mal langsamer. Aber heute, als Pascal an dem Weihnachtsmarkt, der schon fertig aufgebaut war, vorbeikam, fiel Pascal die Veränderung besonders stark auf. Was war nur aus dem Weihnachtsmarkt seiner Kindheit geworden? Die Würstchenbuden waren schon lange den Kunststoffcontainern von McDonald's und Burger King gewichen. Den Glühwein musste man aus Getränkeautomaten ziehen. Und die Glühweindosen erhitzten sich von selbst, wenn man sie öffnete. Die bunten Karussells gab es auch schon lange nicht mehr. Dafür konnte man in großen Plastikzelten mit 3D-Brillen auf jedem Karussell oder Achterbahn der Welt fahren. Und man hatte beinahe das Gefühl, man würde wirklich herumgeschleudert. Die Weihnachtsmusik kam drahtlos direkt in die Ohrhörer, die alle trugen. Daher herrschte auf dem neuen Weihnachtsmarkt auch eine Totenstille. Keiner sprach ein Wort miteinander. Es hätte ja auch keinen Sinn gemacht, denn wegen der Ohrhörer hätte man ja nichts gehört. Die Blicke der Besucher waren nach innen gekehrt und ihre Blicke schauten zu Boden. Natürlich waren die Weihnachtsbäume auch aus dem gleichen Material wie die Kunststoffcontainer. Und der Tannenduft kam aus großen, grünen Sprühdosen, die in den Tannenbaumständern verborgen waren. Die Sterne, die auf die große Kuppel, die den Weihnachtsmarkt überspannte, mittels Laser produziert wurden, fanden kaum Beachtung. Den normalen Sternenhimmel konnte man wegen dem dichten Smog, der über der Stadt lag, ja schon lange nicht mehr sehen. Wenn man Glück hatte, sah man bei Vollmond eine blasse, runde Scheibe im trüben Schwarz des Nachthimmels. Pascal fröstelte, und das nicht nur wegen dem kalten Wind. Er schaute in die Gesichter der Kinder. Die Zuckerwatte und Bratwürste mit einem dicken Strang Senf nur noch aus Erzählungen kannte. Sie schauten gelangweilt auf die weihnachtliche Plastikwelt und quengelten lautstark, dass sie wieder nach Hause zu ihren Computer spielen wollten. Was für eine andere Welt war das, dachte Pascal traurig, als er langsam durch den leichten Schneefall nach Hause ging. Später, als er in seinem Bett lag, dachte er darüber nach, wie man den Kindern von heute wieder dieses großäugige Erstaunen und die rotbäckige Aufregung in die Gesichter zaubern könnte. Und einige von euch, meine lieben Leser und Zuhörer, werden es schon ahnen. Er erinnerte sich an die Puppen auf dem Dachboden. Er konnte plötzlich nicht bis morgen früh warten. Er zog seinen Bademantel an und stieg in Pantoffeln auf den Dachboden und schleppte die Kisten in sein Wohnzimmer. Vorsichtig legte eine Puppe nach der anderen auf den Boden und bemerkte, dass sie nichts von ihrem Zauber während den vielen Jahren der Gefangenschaft in den Kisten verloren hatte. Kurz bevor ihn der Schlaf übermannte, fasste er einen kühnen Plan. Er würde mit den Puppen auf dem Plastikweihnachtsmarkt eine Kindervorstellung geben. Gleich am nächsten Morgen rief er beim Veranstalter des Weihnachtsmarktes an und fragte, ob er noch einen kleinen Platz auf dem Markt bekommen könnte. Als Roland auf die Frage der Marktleiterin, einer Frau Steinhardt, was er denn für einen Unterhaltungscontainer aufstellen möchte, antwortete, dass er einen bunt bemalten Wohnwagen und eine Puppenbühne aufbauen möchte, war erst einmal Stille im Hörer. Dann kam die Frage, ob er einen Scherz machen wollte und wenn ja, sie nicht darüber lachen könne und auch keine Zeit für Scherze habe. Roland erklärte ihr mit sanfter, geduldiger Stimme, dass er es ernst meinen würde und er schließlich auch dafür bezahlen müsse. Nach einigem Hin und Her stimmte Frau Steinhardt zögernd zu und er bekam einen Platz fast am Ende des Marktes zugewiesen. Er kaufte einen kleinen gebrauchten Wohnwagen, malte ihn dunkelblau an und schmückte ihn mit Sternen, Sonnenrädern und Kometen, die einen langen Schweif hinter sich herzogen. Aus Stangen und Brettern aus dem Baumarkt baute er eine kleine Bühne, die er schnell auf- und abbauen konnte. Dazu erwarb er noch 10 Biergartenbänke und einen Ballen dicken roten Stoff, aus dem eine hilfreiche Nachbarin einen Bühnenvorhang nähte, und sie stickte auf die Vorderseite in großen goldenen Buchstaben den Schriftzug Pasquale Monti, Puppenspieler. All dies schaffte er in nur 4 Tagen. Dann war es soweit. Er hängte den Wohnwagen an sein kleines Auto und schleppte ihn auf den Weihnachtsmarkt an den Platz, den man ihm zugewiesen hatte. Schon als er begann, sein Werk aufzubauen, kamen die Marktbesucher, die erstaunt für einen Moment die Ohrhörer herausnahmen und verwundert fragten, was er denn da aufbauen würde. Pascal erklärte ihnen, dass es ab heute Nachmittag die erste Puppenvorstellung geben würde. Das Stück würde Kasperle, der Polizist und das Krokodil heißen. Die einen steckten kopfschüttelnd ihre Ohrhörer wieder in die Ohren und gingen weiter. Aber andere, besonders ältere Besucher, lächelten wehmütig. Denn sie konnten sich wie Pascal an die Zeit erinnern, als es auf jedem Weihnachtsmarkt oder Kirmesplatz mindestens einen Puppenspieler gegeben hatte. Um Punkt 4 Uhr schaute Pascal durch ein kleines Loch, welches er extra hineingeschnitten hatte, denn alle ordentlichen Theatervorhänge haben so ein Loch auf die Besucherbänke. Alle Plätze waren besetzt und er konnte hinter seinem Vorhang das leise Gemurmel der Zuschauer hören. Was ihn aber völlig verblüffte, es war nicht ein einziges Kind zu sehen. Nur alte Männer und Frauen saßen dicht gedrängt und zum Teil Hand in Hand fröstelnd auf den Bänken. Aber nun gab es kein Zurück mehr. Er zog den Vorhang auf und spielte, so gut er eben vermochte. Denn zum Üben war keine Zeit mehr gewesen. In diesem Moment, als er zu Ende gespielt hatte und ein tosender Applaus und die Rufe nach einer Zugabe immer lauter wurden, würde er nie vergessen. Er spielte als Zugabe ein Stück, in dem es um Seemänner und wilde Eingeborene ging, und als er zum Schluss den lachenden Häuptling über die Bühne hopsen ließ, machte er sich ernstlich Sorgen, ob der eine oder andere Alte den Lachanfall überleben würde. Dann ging er, wie er es damals bei Roland gesehen hatte, mit einem Hut und dem Kasperle durch die Bank rein. Er bekam an diesem und den nächsten Tagen darauf nur Scheine. Überglücklich begab sich Pascal in seinen gut geheizten Wohnwagen und kochte sich seinen ersten Weihnachtskakao. Am anderen Tag kamen die Alten wieder und brachten ihre Enkelkinder mit, die sie aus Platzmangel und weil sie dann sich gegenseitig besser wärmen konnten, auf den Schoß nahmen. Nach anfänglichem Misstrauen kamen zuerst bei wenigen, dann immer mehr Kindern das, was sich Pascal so gewünscht hatte. Diese großäugige Erstaunen und die rotbäckige Aufregung in den Gesichtern der Kinder. Und sozusagen als Zugabe in seligen Erinnerungen ihrer ach so lange zurückliegenden Kindheit schwelgenden Alten. Reporter kamen am nächsten Tag, stand in der Zeitung, Zuschauer stürmen Weihnachtsmarkt wegen Puppentheater. Es dauerte nicht lange, da kam auch das Fernsehen und drehte eine Reportage über ihn und seine Puppenbühne. Er wurde berühmt. So wie es Roland geträumt hatte. Pascal spielte noch viele, viele Jahre Puppentheater und bereiste die halbe Welt mit seinen Puppen. Er spielte nicht nur die alten Klassiker wie Abenteuer von Kasperle und seinen Freunden, sondern auch Geschichten, die er aus der Zeit seiner Kindheit kannte. Da erwachten die Gestalten aus Fantasia, wie der Ameisenkrieger, Boboli und Bobola, der Rattenkönig Paxoku und natürlich die wunderschöne Zauberin Jasmina, zu neuem Leben. Selbstverständlich schwebten, mal lustig, mal bedrohlich, einige Kaisumdas durch die neuen Abenteuer und kämpften gemeinsam mit den blauen Reitern und den schwarzen Kriegern der Bruderschaft gegen Frau Angst und ihre schreckliche Familie. Und wenn er in großen Hallen spielte und die vielen Zuschauer ihm zu laut wurden, legte er einfach den Mantel des Schweigens über den Saal und so konnten ihn jeder, auch auf den hinteren, billigeren Plätzen, gut verstehen. Wenn von den Zuschauern eine Zugabe gefordert wurde, und es wurde fast immer eine gefordert, spielte er gerne zum Abschied die Geschichte vom kleinen Traubenfänger Max. Aber dann, nach und nach, forderte das Alter sein Tribut, und er spielte nur noch, wie zu Beginn, auf dem alljährlichen Weihnachtsmarkt in seiner Stadt. Um seine Puppenbühne herum hatten sich mittlerweile eine kleine Bratwurstbude, ein richtiger Glühweinstand und ein Drehorgelspieler gesellt. Und von Jahr zu Jahr kam ein anderer Stand dazu. In diesem Jahr war es ein Wollmützen- und Pulloverstand, sowie eine kleine Bude, die rosa Zuckerwatte verkaufte, die nach Erdbeere schmeckte und vor der sich oft lange Schlangen bildeten. Natürlich gab es auch weiterhin den Plastikweihnachtsmarkt, aber eben nicht mehr ihn alleine. Und darauf war Pascal sehr, sehr stolz. Epilog. Pascal saß hinter dem Vorhang und hielt eine große weiße Tasse mit dampfendem Kakao in den Händen. Er trug inzwischen eine Brille, die nun vom heißen Kakaodampf völlig beschlagen war. Als er die Tasse zur Seite stellen wollte, um die Brille zu putzen, vernahm er eine schüchterne Stimme, die fragte: »Entschuldigen Sie bitte, ich wollte nur einmal schauen, wo denn die anderen Puppenspieler sind.« Pascal putzte seine Brille und setzte sie umständlich auf seine Nase. Nun sah er den blonden Lockenschopf, der um den roten Vorhang lugte und zu dem einem kleinen Mädchen gehörte. Er lächelte, als er sagte: »Ich bin hier ganz alleine.« Dann fragte er: »Möchtest du eine Tasse richtig guten Kakao probieren?«